Liebe Gemeinde, letzten Sonntag, während wir die Bibeltage Hannover feierten, fand in Erfurt ein großer Kongress für Mitarbeiter in der christlichen Jugendarbeit statt. Ausrichter war die Willow Creek Bewegung. Einer der Hauptredner dort war Jefferson Bethke. Und über seinen Vortrag gibt es folgende Pressemeldung. Gott will, so Bethke, unser ganzes Herz haben und nicht unseren bloßen Gehorsam. Manche Christen neigten dazu, die Bibel zum Götzen zu machen, indem sie blind Geboten folgten. Dabei sei die Bibel nicht das, wonach der Mensch sich letztlich richten müsse, sondern Jesus selbst. Die Bibel könne missverstanden werden, Jesus hingegen sei ein Vorbild. Nur wenn man das hört und liest, dann fragt man sich zunächst verwirrt, wie soll man sich nach Jesus richten und gleichzeitig nicht nach der Bibel richten, wenn uns doch durch die Bibel Jesus gezeigt wird. Das ist ein Rätsel. Oder wie soll man Jesus eindeutig erkennen können, wenn doch die Bibel angeblich so leicht missverstanden werden kann? Verstehe das, wer es verstehen will. Unabhängig davon aber, wie der Redner diese logischen Boxsprünge auflösen will, wird eines doch immerhin klar. Wir haben hier den gefühlten 586. Versuch vorliegen, Jesus und die Bibel gegeneinander auszuspielen. Dieses alte Lied nach der Melodie, wir glauben an Jesus und nicht an die Bibel, das hat unendlich viele Strophen durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch gehabt. Aber lassen wir uns mal für ein paar Minuten auf die Forderung von Bethke ein und betrachten wir Jesus erstmal nur als Vorbild. Dafür brauchen wir ja nicht unbedingt Christ zu sein. Also auch erklärte Nichtchristen haben Jesus zu einem ihrer großen Vorbilder erklärt. Also sich ein Vorbild an Jesus zu nehmen, ist doch kein christlicher Akt. Ich erinnere nur an das bekannte Zitat von Mahatma Gandhi, der ja aus einer großen Strömung des Hinduismus kam, aus einer bestimmten Unterströmung des Hinduismus. Mahatma Gandhi hat gesagt, Zitat, Jesus nimmt in meinem Herzen den Platz eines großen Menschheitslehrers ein. Die Bergpredigt ist es, die mir Jesus lieb gemacht hat. Die ideale Gestalt Christi, geduldig, freundlich, liebevoll, das alles erschien mir als das schöne Beispiel des guten Menschen. Und dann gibt er den Hinweis, trinkt tief von dem Brunnen, der euch in der Bergpredigt gegeben ist. Zitat Ende. Und jetzt kombinieren wir mal Willow Creek mit Mahatma Gandhi und nehmen uns Jesus als Vorbild, nehmen uns den Jesus der Bergpredigt als Vorbild, nämlich als Vorbild wofür, dreimal dürfen Sie raten, wie wir mit der Bibel umgehen sollen. Und jetzt fragen wir, was lehrt uns Jesus in der Bergpredigt als Vorbild über sein Verständnis der Bibel? Das wollen wir heute fragen. Und damit schlagen wir noch einmal einen Bogen zurück zum vergangenen Wochenende. Wir kommen zu einem Ausschnitt der Bergpredigt noch einmal zurück, den wir jetzt letzten Sonntag nur kurz streifen konnten. Und zugleich erfüllen wir damit ein Versprechen, was wir gegeben haben, nämlich in den kommenden Monaten immer wieder mal einen Predigttext einzustreuen, in dem die Bibel uns sagt, wie sie sich selbst versteht. Vor 14 Tagen hatten wir ja schon diesen berühmten Text von Paulus aus 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und da hatten wir gesehen, wie Paulus die völlige Inspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel lehrt. Und heute nur ein Text von dem Herrn Jesus selbst. Matthäus 5, 17 bis 19, Sie haben das vor sich. Das ist ein Abschnitt mitten aus der Bergpredigt. Und wie gesagt, wir wollen immer wieder dazu ermutigen. Einerseits bieten wir hier den Service an, dass wir den Bibeltext abdrucken. Und wir möchten Sie zugleich ermutigen, doch immer wieder Ihre Bibeln selbst mitzubringen. Dann kann man sich eigene Notizen noch in die eigene Bibel machen und hat es dann auch leichter, wenn man es zu Hause wieder liest. Matthäus 5, 17 bis 19, hier lässt Jesus uns erkennen, wie er die Bibel versteht. Zunächst das Alte Testament. Das war ja die Bibel, die Jesus zunächst vorlag. Damit Sie sich das auch vorstellen können, für uns ist das Alte Testament in hebräischer Sprache in so einem Buch zusammengefasst. Können Sie sich hinterher mal angucken. Und für alle, die Jesus nachfolgen, für alle, die zu Jesus gehören wollen, für alle, die Jesus dienen wollen, für alle, die Jesus ihren Herrn nennen, sollte es doch ein inneres Anliegen sein, die Bibel so zu verstehen, wie Jesus sie verstanden hat. Und die Bibel als das anzunehmen, was Jesus in ihr gesehen hat. Das sollte unser aller Ziel sein. Und wir werden merken, die Konsequenzen dieser Entscheidung, die schneiden tief in unser Leben hinein. Ob wir die Bibel so sehen, wie Jesus sie sieht, oder ob wir uns nur unser eigenes Bibelverständnis selbst zurechtschnitzen. Und wir werden sehen, der Jesus hat sich sehr oft zu diesem Thema Bibel geäußert. Das ist eines der Themen, das er am häufigsten angeschnitten hat. Und unser Text heute Morgen ist eine der Schlüsselstellen dazu. Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Und wir wollen das Wort Gottes nun im Zusammenhang hören. Da sagt der Herr Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis es alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste genannt werden im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Herr Jesus, nun bitten wir dich, lass uns dieses dein Wort recht verstehen. Amen. Wenn man eine Überschrift über diese Verse suchen würde, dann könnte man sie so wählen: Jedes Wort zählt. Jedes Wort zählt. Das fällt uns schon beim ersten Lesen ins Auge, wie sehr unser Herr hier auf die Einzelheiten abhebt. Also Vers 18, ne? Ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein, sehen wir gleich noch genau, was das ist, vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und weiter: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Himmelreich. Wer sie aber tut, der wird groß genannt werden. Jedes Wort zählt. Ein Spötter, der keine Ehrfurcht vor Jesus hat, der könnte sagen: Was soll denn diese Wortklauberei, Jesus? Was soll denn diese Wortklauberei? Und überhaupt ist es spannend, dass Jesus hier offenkundig mit einem Missverständnis aufräumen will, das schon damals in der Luft lag. Dass es also nicht erst seit Willow Creek in Erfurt gibt. Jesus und die Bibel, so war das Missverständnis. Und mit Bibel meinte man eben damals das Alte Testament. Das sind zwei völlig verschiedene Instanzen. Das war das Missverständnis. Der Glaube an Jesus könnte zusammengehen mit einer gewissen Distanz zum Wort Gottes. Zwischen Jesus und die Bibel, da passt nicht nur ein Blatt Papier, sondern ein ganzes Bücherbord. Wer sich Jesus zum Vorbild nimmt, kann nicht mehr unbesehen der Bibel folgen. Das ist das Missverständnis. Und dieses Missverständnis gab es damals wie heute. Und diesem Missverständnis tritt der Jesus nun mit den allerklarsten Worten entgegen. Und damit beginnt unser Text: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das war offensichtlich die Vorstellung mancher. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Also täuscht euch nicht. Gesetz und Propheten, das ist hier ein feststehender Begriff für das Wort Gottes. Und dafür kann man unterschiedliche Synonyme verwenden. Also etwas andere Formulierungen, die das Gleiche sagen. Gesetz oder die Schrift oder Mose und die Propheten oder Gesetz und die Propheten, das meint immer das ganze Wort Gottes in dem Zusammenhang. Und wir fragen uns, wie konnten die Leute überhaupt auf so eine Idee kommen, dass es zwischen Jesus und der Bibel einen Konflikt geben könnte. Mal abgesehen von jenen, die dieses Missverständnis ganz gezielt aufgebracht und geschürt haben. Aber was war mit den anderen? Nun, wir müssen sehen, in der Öffentlichkeit hat Jesus immer wieder heftige Diskussionen mit den theologischen Führern gehabt. Und da haben manche gedacht, okay, wenn er die offiziellen Theologen angreift, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, dann ist er wohl auch gegen die Bibel. So, wenn heute Leute, die die Diskussion nicht gut kennen, merken, dass wir vielleicht die theologischen Fakultäten angreifen oder Kritik an der sogenannten EKD üben, dass dann manche denken, okay, die kritisieren die Kirche, dann sind sie wohl auch gegen den Glauben. So war das, so ähnlich war das bei Jesus. Aber genau das Gegenteil war ja der Fall. Die Schriftgelehrten führten zwar die Bibel im Mund, aber sie handelten nicht danach. Und sie respektierten die Bibel eben nicht als einzige und letztgültige Autorität, sondern sie haben die Bibel vermischt mit ihren menschlichen Traditionen, mit den Traditionen der Ältesten, wie man das nannte. Sie haben also keine klare Grenze gezogen zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Und das hat der Herr Jesus auch in Markus 7 einmal sehr scharf kritisiert. Markus 7, Vers 8, da hat er gesagt: Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele ähnliche andere Dinge tut ihr. Und dann nochmal Markus 7, Vers 13, da sagt er: Ihr hebt mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Das war also der Streit zwischen menschlicher, religiöser Tradition und dem Wort Gottes. Das gab es offensichtlich zu allen Zeiten. Das hat Jesus stark kritisiert, weil er gesagt hat, ihr vermittelt den Leuten ein völlig schiefes Bild von der Botschaft der Bibel und ihr vermittelt den Leuten auch ein schiefes Bild von Gott selbst. Und dagegen hat Jesus Stellung bezogen und er hat die Autorität der Bibel verteidigt. Und er hat sich ausdrücklich dagegen gewehrt, wenn man ihn und die Bibel gegeneinander ausspielen wollte. Genau darum geht's. Ist also hochaktuell. Und das Erste, was wir hier festhalten, Jesus stellt sich vollständig hinter jedes Wort der Bibel. Das ist das Erste, was wir sehen. Jesus stellt sich vollständig hinter jedes Wort der Bibel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein einziger Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also Gesetz oder die Propheten in Vers 17 oder Gesetz in Vers 18 meint jeweils die ganze Bibel, damals das ganze Alte Testament. Vollständig stellt Jesus sich hinter jedes Wort der Bibel hier. Jedes Wort zählt. Das ist noch fast zu vorsichtig formuliert. Jesus geht es ja nicht nur um jedes Wort, sondern Jesus sagt, dass nicht ein Jota wird vergehen. Wissen Sie, was ein Jota war? Jota, das ist der kleinste Buchstabe im griechischen Alphabet. Und dem entspricht im Hebräischen, dem Jota, das Jod. Also hier haben wir in der hebräischen Bibel das Jod. Und das Jod ist so ein kleiner Kringel, nicht mehr. Und Jesus sagt, nicht ein kleiner Kringel wird vergehen. Und dann wird er noch detaillierter. Und er sagt, kein einziges Strichlein. Was ist damit gemeint? Da steht im Griechischen das Wort Keraia. Und das kann man übersetzen, ein Häkchen oder ein kleines Horn. Das heißt, das kann ein Zeichen meinen, das hilft, zwischen zwei hebräischen Buchstaben zu unterscheiden. So ein hilfreiches zusätzliches Lesezeichen. Oder der Begriff kann auch meinen, den Teil eines Buchstabens. Also so ein Strichlein, das einen Buchstaben vollständig macht. Also es geht um das Jota, den kleinsten Buchstaben, und um ein einziges Strichlein. Und damit ist klar, der Herr Jesus meint den geschriebenen Text der Bibel. Und er sagt, nicht ein Strichlein, nicht ein Jota wird vergehen. Und er bekräftigt diese Aussage mit dieser typischen Formel, mit der Jesus immer seine Vollmacht unterstrichen hat. Wahrlich, ich sage euch. Das war sozusagen der göttliche Nachdruck. Und dann kommt dieser ungeheuerliche Satz. Das ist gewissermaßen Jesu eigene Signatur. Das hat man von keinem anderen Lehrer so gekannt, diese Formulierung. Wahrlich, ich sage euch. Und das betont, wie wichtig diese absolute Zuverlässigkeit der Schrift für unseren Glauben ist, dass Jesus das betont. Und dann kommen natürlich gleich Gegenfragen. Ja, aber hat nicht Jesus tatsächlich in einigen Fällen Bibelkritik geübt? Und dann kommt das Beispiel Sabbat oft sehr schnell. Der Sabbat war doch vorgeschrieben. Vergleichen wir mal dazu ganz kurz Markus 2 ab Vers 23. Das ist diese Szene, wo Jesus am Sabbat mit den Jüngern durch die Kornfelder geht und die Jünger fangen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Markus 2 ab 23. Und die Pharisäer regen sich auf und sagen, guck mal, was deine Jünger am Sabbat machen, das ist nicht erlaubt. Und Jesus sagt, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß. Wir müssen genau hingucken, was hier passiert. Also die Pharisäer behaupten, Ähren raufen ist gegen die Bibel. Aber das war gar nicht so. Ehrenraufen war gegen die rabbinische Tradition. Die Bibel hat nur verboten, 2. Mose 34, kommerzielles Ernten, um Gewinn zu machen am Sabbat. Das war verboten. Aber die Bibel hat nicht verboten, sozusagen zur eigenen Fastfood-Ernährung ein paar Ehren zu raufen. Und Jesus stellt das klar. Er sagt, Leute, Ehrenraufen ist nicht gegen die Bibel, es ist gegen die Tradition. Und dann verteidigt er seine Jünger noch mit einem Hinweis auf einen biblischen Bericht. Also, halten wir das wirklich mal fest. Jesus hat keinen einzigen Vers der Bibel jemals korrigiert. Jesus hat keinen einzigen Vers der Bibel jemals für falsch erklärt oder als Irrtum bewertet. Zwischen Jesus und die Bibel passt nicht das dünnste Blättchen Papier. Das ist hier zunächst auf das Alte Testament bezogen. Aber, und das ist ganz wichtig, das gilt auch für das Neue Testament, denn Jesus selbst hat ja die Entstehung des Neuen Testamentes angekündigt, in Johannes 14 bis 17, in seinen Abschiedsreden zum Beispiel. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass seine Apostel das Neue Testament dann gewissermaßen hergestellt haben. Und das haben sie gemacht im Auftrag Jesu und unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Und deswegen können wir mit vollem Fug und Recht sagen, dass Jesus hinter der gesamten Bibel steht. Er weiß, es ist alles von Gott gegeben. Und wir dürfen das nicht vergleichen mit dem Inspirationsverständnis des Koran etwa. Das wird ja dann manchmal sogar von Christen gesagt, ja, wenn ihr glaubt, dass die ganze Bibel von Gott eingegeben ist, dann habt ihr das gleiche Verständnis von der Bibel wie die Moslems vom Koran. Nein. Was ist der entscheidende Unterschied? Der Koran wird so verstanden bei den Moslems, als sei er vom Himmel gefallen, als sei er quasi direkt inspiriert, direkt eingegeben, ohne dass quasi der Mensch irgendeine Rolle dabei gespielt hat. Der war nur der Griffel, der das dann notiert hat gewissermaßen. Ist die Frage noch, wer das inspiriert hat, wenn es inspiriert wurde. Die Bibel dagegen ist geschichtlich entstanden. Das heißt, durch echte Personen geschrieben, durch Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da kann man auch ihren unterschiedlichen Stil, in dem sie schreiben, erkennen. Und zugleich, und das ist das Wunder, obwohl die Bibel geschichtlich entstanden ist, in etwa 1500 Jahren durch viele verschiedene Personen, deren Mitdenken nicht ausgeschaltet wurde, zugleich hat Gott dafür gesorgt, dass im Endergebnis nur das dort stand in den Urschriften, was Gott selbst darin haben wollte. Es ist jedes Wort auch Gottes. Wort Gott hat über dem Ergebnis gewacht. Jedes Wort, das wir in unserer Bibel haben, in den Urschriften, ist von Gott so gewollt. Jeder Buchstabe, jedes Strichlein. Das ist total anders als im Koran. Und deshalb können wir beides sagen. Wir können sagen, die Bibel ist geschichtlich entstanden, sie ist von Menschen geschrieben. Aber die Bibel ist zugleich ganz Gottes Wort. Jedes Jota, jedes Häkchen. Und wie das Ergebnis aussieht, erfahren wir hier von Jesus, zum Beispiel Matthäus 5. Und wir können das jetzt nicht im Einzelnen weiter verfolgen, weil uns dann die Zeit davonlaufen würde, aber Matthäus 5 ist keine Ausnahme. Jesu gesamtes öffentliches Lehren war ein großes Plädoyer für die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. In Johannes 10, Vers 35 sagt er mal in einer Diskussion, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Johannes 10, Vers 35. Jesus hat sich im Neuen Testament mehr als 60 Mal auf das Neue Testament bezogen. Jesus hat auch die geschichtlichen Berichte des Alten Testamentes total bestätigt. Über die Ermordung von Adams Sohn Abel hat Jesus genauso gesprochen wie über Noah und die weltweite Flut. Das waren alles für ihn normale historische Ereignisse. Das war Realgeschichte. Jesus hat die historische Glaubwürdigkeit des Alten Testaments nie in Zweifel gezogen, sondern im Gegenteil, sie immer bestätigt und gestützt. Die Berichte über Abraham, über die Vernichtung der Städte Sodom und Gomorra, über die Berufung von Mose, über die wundersame Speisung Israels in der Wüste. Das hat Jesus alles ausdrücklich bestätigt als Realgeschichte, als wirkliche Geschichte. Ja, und auch den Schöpfungsbericht hat Jesus bestätigt. Siehe Matthäus 19. Und etwa die Naturwissenschaftler, die bei Wort und Wissen mitarbeiten, die lehnen das Evolutionsmodell auch aus wissenschaftlichen Gründen ab. Aber die sagen auch immer wieder, der Hauptgrund, warum wir glauben, dass der Schöpfungsbericht wahr ist, auch geschichtlich wahr ist, ist, dass es Jesus gesagt hat. Das sagen auch die Biologen und die Physiker und die Chemiker von Wort und Wissen. Das ist der Hauptgrund, weil Jesus es bestätigt hat. Also, halten wir das fest. Erstens, Jesus stellt sich vollständig hinter jedes Wort der Bibel. Hinter jedes Häkchen. Und wenn wir uns Jesus zum Vorbild nehmen, dann müssen wir für die absolute Vertrauenswürdigkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel eintreten. Das sind wir schon Jesus schuldig. Und dabei geht es Jesus nicht nur um die große Linie, sondern es geht ihm um die Einzelheiten, weil Jesus jedes Detail der Bibel für solide und tragfähig hält. Ja, in einer Auseinandersetzung mit den Sadduzäern hat Jesus einmal seine ganze Argumentation auf ein einziges Wort des alttestamentlichen Textes gestützt, auf die Zeitform eines Verbs in 2. Mose 3, Vers 6. Auffällig. Und als er die Händler aus dem Tempelbezirk rauswarf, begründete Jesus das womit? Mit Wort aus der Bibel. Und als Jesus dem Versuchungsangriff des Teufels in der Wüste widerstand, widerstand er ihm womit? Mit der Bibel. Es steht geschrieben. 3 Zitate aus 5. Buch Mose. Das ganze Leben des Herrn Jesus war ein großes Plädoyer, eine einzige große Vertrauenswerbung für die göttliche Autorität des Wortes Gottes. Das müssen wir so deutlich sehen, da kann man gar nicht dran vorbeigucken, ihr Lieben. Und wenn wir uns Jesus und seinen Umgang mit der Bibel zum Vorbild nehmen, dann müssen wir jeden Text, jeden Satz, jedes Wort ganz ernst nehmen. Ein amerikanischer Theologe, Kevin DeYoung, hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist unmöglich, die heiligen Schriften tiefer zu ehren, als Jesus das getan hat. Und sie vollständiger zu bekräftigen, als Jesus das getan hat. Und dann fährt er fort und sagt, der Jesus, Gottes Sohn, unser Retter, glaubte, dass die Bibel Gottes Wort ist bis in die Sätze hinein, bis in die Redewendungen hinein, bis in die Wörter hinein, bis in den kleinsten Buchstaben hinein, bis in das winzigste Häkchen hinein. Jedes Wort zählt. Und genauso hier in unserem Text. Jesus sagt nicht, der kleinste Buchstabe oder das kleinste Häkchen des geschriebenen heiligen Textes wird vergehen. Und das heißt nun für uns, die Autorität der Bibel ist unzerstörbar, bis Himmel und Erde vergangen sind. Was ist das beruhigend? Keiner kann das kaputt machen. Und dann geht's weiter. Die Autorität der Bibel ist unzerstörbar. Was steht hier? Bis alles geschehen ist. Und diese Formulierung, die benutzt Matthäus meistens, wenn es um das Eintreffen von Vorhersagen geht. Und damit verweist Jesus auf die prophetische Bedeutung des Alten Testaments. Und er macht an anderer Stelle deutlich, das ganze Alte Testament ist prophetisch gemeint. Es gibt ein hochinteressantes Zitat von Jesus in Matthäus 11, Vers 13. Da heißt es, alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt. Also alle sind prophetisch, auch das Gesetz ist prophetisch. Und bis zum Ende der Weltzeit wird nicht die kleinste Ankündigung sich als Irrtum erweisen. Bis zum Ende der Weltzeit wird nicht die kleinste Prophetie sich als Fehler herausstellen. Sondern bis in die Einzelheiten hinein wird alles zuverlässig eintreffen. Und liebe Gemeinde, das kann man zu großen Teilen schon nachprüfen. Mit welcher Genauigkeit sind Vorhersagen der Bibel bereits eingetroffen? Über das Schicksal von Städten etwa, wie Babylon, Ninive, Tyros. Oder dass Israel ins eigene Land zurückgekehrt ist. Wie präzise hat sich das alles schon erfüllt, wie das hier steht? Bis dass es alles geschieht. Aber damit ist der wichtigste Beweis für die erfüllte Prophetie noch gar nicht genannt. Denn der wichtigste Beweis für erfüllte Prophetie ist was? Das ist der Herr Jesus selbst. Und nirgends zeigt sich so umfassend und so exakt die Erfüllung biblischer Vorhersagen wie im Leben, im Sterben und im Auferstehen Jesu Christi. Und das meint es hier, ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und liebe Mitchristen, damit sind wir schon mitten im zweiten Punkt, den Jesus in diesen Versen hier festklopft, den er richtig festklopft. Das zweite, Jesus sorgt für eine vollständige Erfüllung der Bibel. Jesus stellt sich nicht nur vollständig hinter jedes Wort der Bibel, sondern Jesus sorgt für eine vollständige Erfüllung der Bibel. Und das ist faszinierend. Er, seine Geschichte, sein Wirken ist das große Ziel, auf das das ganze Alte Testament zuläuft. Und darum ist es logisch, das ganze Alte Testament ist dicht gespickt mit Vorhersagen und Ankündigungen, die auf Jesus hindeuten. Nicht jede Bibelstelle spricht von Jesus, aber das Alte Testament ist dicht gespickt mit direkten und indirekten Hinweisen auf Jesus. Wir haben am Donnerstag in der Passionsandacht Psalm 22 ausgelegt. Ein Psalm, der 1000 Jahre vor Jesu Geburt entstand etwa. Und wir haben gesehen, wie in diesem Psalm bis in die Einzelheiten hinein die Kreuzigung schon vorgeschattet ist. Unvorstellbar, wie ein Psalm 1000 Jahre vor Christus, als es noch gar keine Kreuzigungsstrafe gab bei den Juden, diese Kreuzigung gewissermaßen ankündigt und bis in die medizinischen Einzelheiten hinein darstellt. Das kann nur durch Gottes Geist gewirkt werden. Und wer sich damit etwas ausführlicher befassen will, mit den Hinweisen auf Jesus im Alten Testament, dem empfehle ich sehr dieses Buch von Josh McDowell. Das gibt es, glaube ich, auch noch bei uns in der Bücherstube. Die Fakten des Glaubens ist sehr preiswert zu haben. Und dort hat Josh McDowell ein ganzes Kapitel ab Seite 313, ein ganzes Kapitel darüber, wie sich die alttestamentlichen Verheißungen in Jesus erfüllen. Ich empfehle das sehr zur Lektüre. Sein erstes Kommen, sein Vorläufer, seine Geburt, sein Auftrag, sein Leiden, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, sein zweites Kommen. Wie das im Einzelnen dort geschildert wird. Und genau das sagt der Herr Jesus hier. Ich bin gekommen, um zu erfüllen und nicht, um das Wort Gottes aufzulösen. Und es ist hochspannend, wenn wir genauer nachfragen, was heißt das nun? Wie sorgt Jesus für die Erfüllung? Einmal haben wir gesehen, das ganze Alte Testament läuft auf Jesus als das große Ziel zu. Er ist die Erfüllung, auf die die ganzen Propheten hindeuten. Und dann stellen Sie sich das mal vor, dann steht Jesus da irgendwo im Bergland von Galiläa, nördlich vom See Genezareth, an einem ganz normalen Tag wie heute. Und er verweist auf diesen großen Korpus der Schriften und er sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen und jetzt bin ich da. Leute, ihr Pharisäer, ihr seid ja die Experten. Wenn ihr euch in eurem Fachgebiet bewegt, dann befasst ihr euch eigentlich ständig mit mir. Denn ich bin das Hauptthema eurer Schriften. Alles läuft auf mich zu. Ich bringe die große Erfüllung. Nun, behaupten kann das jeder. Aber Jesus hat es bewiesen. Denn es stimmte ja. Hier stand drin, Geburtsort Bethlehem, Micha 5. Jesus hat es erfüllt. Hier stand drin, der Zeitrahmen, wann der Messias kommen würde, im Buch Daniel. Jesus hat genau das eingehalten. Hier stand drin, dass er aus einem bestimmten Stamm Israels und aus einer bestimmten Familie, nämlich der Familie Davids, kommen würde. An Jesus hat sich das erfüllt. Hier stand drin, dass er Wunder tun würde, dass er predigen würde. Hier stand die Einzelheiten seines Kreuzestodes drin. Hier stand sogar schon etwas von der Tatsache seiner Auferstehung drin. Und Jesus hat es alles erfüllt. Und diese Prophetien, diese Hinweise auf den Messias ziehen sich durch alle Teile des Alten Testaments. Durch die Bücher Mose, durch die prophetischen Schriften, durch die poetischen Schriften, also die Psalmen und die Sprüche. Überall zieht sich das durch. Und das mussten die Pharisäer so zur Kenntnis nehmen. Die konnten das nicht widerlegen. Obwohl, wie gesagt, Jesus über ihr Spezialgebiet sprach. Sie konnten ihm keinen Irrtum vorwerfen oder nachweisen. Und eigentlich hätten sie dadurch zum Glauben kommen müssen. Mancher ist auch zum Glauben gekommen, wie Nikodemus. Aber die meisten Schriftgelehrten haben die Augen vor der Wahrheit verschlossen, obwohl sie ihnen so deutlich präsentiert wurde. Und das ist tragisch. Wahrscheinlich wollten sie sich nicht beugen unter Jesus. Wahrscheinlich waren sie zu stolz. Wahrscheinlich wollten sie einfach bleiben, wie sie waren. Aber liebe Gemeinde, das kann man sagen, wer sich nicht von vornherein sperrt, und das gilt bis heute, und wer die Augen aufmacht und die Texte liest, und wer das Alte Testament, und das ist das Neue in Griechisch, hier das Alte auf Hebräisch, hier das Neue auf Griechisch, vergleichsweise klein das Neue dagegen, wer die beiden Bücher zusammennimmt, und das kann man in jeder guten deutschen Übersetzung, und sie miteinander vergleicht, der muss erkennen, dass Jesus wirklich die Wahrheit sagt, dass es so ist, dass sich im Neuen das Alte erfüllt. Ich bin gekommen, nicht um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und Jesus sorgt für eine mehrfache Erfüllung des Alten Testaments. Also Jesus erfüllt einmal die Prophetien, das haben wir jetzt ja gesehen. Dann erfüllt Jesus die Forderungen des Moralgesetzes, auch das erfüllt er. Die Forderungen etwa der 10 Gebote, er erfüllt sie ja, auch in dem Sinne. Er ist ohne Sünde. Er hält das alles ein, er zieht das alles durch. Tja, und er erfüllt diese Forderung nicht nur für sich, sondern er erfüllt sie für dich und für mich, er erfüllt sie für uns. Denn mit seinem Sühnetod bezahlt Jesus die Strafe, die wir für unsere Übertretung verdient hätten. Auch für uns erfüllt Jesus das Moralgesetz. Er bezahlt für unsere Sünde, für die wir niemals aufkommen würden. Wissen Sie, das Sühnopfer, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, um für unsere Schuld zu bezahlen, es ist vollkommen. Es ist absolut ausreichend, 100%. Er hat zu 100% alles erfüllt. Er war total sündlos. Wir können das niemals ergänzen. Wir können das nicht vervollständigen durch unseren Gehorsam. Wir können das auch nicht vervollständigen durch unsere Hingabe. Denn mehr als 100% geht nicht. Wir können es nur im Vertrauen annehmen und uns dankbar daran klammern. Aber wissen Sie, was immer wieder passiert? Es passiert immer wieder, dass wenn wir diese biblischen Aufforderungen zu Hingabe und zu Opferbereitschaft weitersagen, dass das dann missverstanden wird, auch von Christen. Dass da sich Christen manchmal erschüttern lassen in ihrer Heilsgewissheit, dass sie denken, wir müssten das Opfer von Jesus durch unsere Hingabe erst vervollständigen und komplettieren, als sei das Opfer Jesus in sich nicht vollständig und komplett. Aber ihr Lieben, das ist ein riesiges Missverständnis. Wenn wir Jesu Opfer ergänzen müssten, dann würden wir mit Sicherheit in der Hölle landen. Weil das, was wir bringen, nie ausreicht, um uns den Himmel damit zu verdienen. Nein, unser Opfer kann und wird Jesu Opfer nie vervollständigen. Er hat alles getan. Aber wenn wir durch ihn gerettet worden sind und wenn wir von seiner Gnade leben, dann hat unser Herr jetzt auch einen legitimen Anspruch darauf, dass wir ihm ganz zur Verfügung stehen und dass wir uns von ihm in unser Leben reinreden lassen. Und dieselbe Gnade, die uns gerettet hat, ist dann auch die Gnade, die ja dann bei uns ist, die unser Leben auch verändert. Und der Herr Jesus hat das gesagt in Markus 8, Vers 34 folgende: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, der sterbe seinem Ich. Der gebe seine ganzen Pläne und Eigenmächtigkeiten bewusst an mich ab und folge mir nach. Das ist die Folge, wenn Jesus unser Leben gewissermaßen übernommen hat, mit allen Schulden und allem, was da notvoll war, dass er dann auch einen legitimen Anspruch hat auf unsere ganze Hingabe und auf unsere Opferbereitschaft. Aber damit tragen wir nichts zu unserer Rettung bei und damit komplettieren wir auch nicht sein Opfer. Das müssen wir sehr, sehr deutlich unterscheiden. Und liebe Geschwister, ich will das hier sagen. Nicht unsere Schwäche ist das größte Problem. Dafür sorgt ja Jesus, die Bergpredigt. Ne? Eingangstor der Bergpredigt hatten wir gesehen. Selig sind die geistlich Armen. Das heißt, selig sind die, ihre ganze Bedürftigkeit vor Jesus erkennen, die ihre Schwäche erkennen, die ihre Unfähigkeit, die Gebote zu halten, erkennen. Denn ihnen gehört das Reich Gottes, weil Gott ihre leeren Hände füllt. Unsere Schwäche ist nicht unser großes Problem vor Jesus. Was ist unser Problem? Eher unsere vermeintliche Stärke. Dass wir bestimmte Dinge nicht aufgeben wollen. Eher unser Stolz, dass wir uns vor ihm behaupten wollen. Das ist unser Problem. Aber nicht unsere Schwäche. Und deswegen lassen wir uns nicht entmutigen durch unsere Schwäche. Und wenn uns das bewusst wird, ihr Lieben, dann sind wir umso erleichterter, dass Jesus uns zuruft: Ich habe alles für dich erfüllt. Ich habe alles für dich getan. Also Jesus erfüllt die Prophetien, die Forderungen des Moralgesetzes. Und was erfüllt Jesus noch? Er erfüllt die Rituale des Alten Testaments. Also bestes Beispiel, die alttestamentlichen Opfer. Das war ja die Vorschattung seines endgültigen Opfers. Er erfüllt es. Er macht diese Opfer wirksam. Die Opfer der Tiere haben damals Sünde vergeben, weil Gott wusste, dass sein Sohn dieses Opfer wirksam machen würde. Er bringt das zum Ziel. Und Jesus erfüllt die Opfer, indem er sie auch zum Abschluss bringt. Denn er ersetzt all diese Opfer, die ein Hinweis auf ihn waren, durch sein endgültiges, vollkommenes Opfer am Kreuz von Golgatha. Jesus erfüllt alles vollkommen. Die Vorhersagen, die Forderungen des Moralgesetzes und die Rituale. Und dann sehen wir, erfüllen bedeutet eigentlich zweierlei. Es bedeutet vollenden, es bedeutet zum Ziel bringen und es bedeutet aber auch beenden. Denn Jesus bringt das Alte Testament, indem er es vollendet, jetzt an sein Ende. Ich glaube, das kann man sich am besten klar machen an dem Beispiel der Volljährigkeit. Also einigen steht das ja bald bevor. Und wenn einer volljährig wird, dann geschieht rechtlich gesehen zweierlei. Die Zeit der Kindheit wird gewissermaßen vollendet. Das heißt, sie kommt an ihr Ziel. Aber damit wird sie auch beendet. Jetzt beginnt die Zeit des Erwachsenenseins und die Zeit des Erwachsenenseins löst die Zeit des Kindseins ab. Also die Zeit der Kindheit wird vollendet, ans Ziel gebracht und sie wird gleichzeitig beendet. Man kann auch sagen, die ganze Kinderzeit zielt darauf hin, dass sie einmal zu Ende geht und dass ihr mal erwachsen werdet und dass dann die Kinderzeit und Jugendzeit abgelöst wird durch die Erwachsenenzeit. Das ist das Bild. Und so kann man sich das klar machen. Das Alte Testament ist gewissermaßen wie die Jugendzeit in unserem Beispiel. Das Alte Testament ist kein Ziel in sich selbst. Ihr wollt nicht immer Kinder und Jugendliche bleiben. Die Opfer waren wichtig für die damalige Zeit von Gott vorgesehen. Aber sie zielten darauf hin, einmal weitergeführt und abgelöst zu werden durch etwas Größeres, durch das endgültige Opfer, was Jesus gebracht hat. Und das meint auch Erfüllung. Jesus erfüllt die Rituale. Jesus bringt so das ganze Alte Testament zum Ziel und zum Abschluss. Und das Neue, das er bringt, ist was? Das Reich Gottes. Das Neue, das er bringt, ist seine Gemeinde. Das Neue, das er bringt, ist das Leben im Reich Jesu Christi unter seiner Herrschaft. Das ist das Neue und darin mündet alles. Und deswegen sagt Jesus ja auch hier: Leute, bisher hat Gott durch Boten zu euch gesprochen, durch zuverlässige Boten. Sie haben euch das Wort Gottes gebracht. Das war vollkommen zuverlässig bis ins letzte Häkchen. Und diese Boten haben gesagt, dass Gott einmal selbst kommt. Und jetzt bin ich da. Jetzt bin ich gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Alle Vorhersagen, alle Forderungen des Moralgesetzes, alle Rituale. Und das heißt, ihr Lieben, und das ist jetzt ganz wichtig, wer dem Alten Testament treu sein will, wer dem Alten Testament folgen will, wer dem Alten Testament gerecht werden will, der muss sich an den hängen, dem das ganze Alte Testament dient. auf den das ganze Alte Testament hinarbeitet. Und das ist Jesus. Das Alte Testament zielt auf das Neue Testament. So hängt das zusammen. Und das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und kein anderer Mensch hatte so eine enge Beziehung zur Bibel wie der Sohn Gottes persönlich. Keiner sonst hat der Bibel einen so hohen Stellenwert gegeben und eine so hohe Autorität zugeschrieben wie der Sohn Gottes. Das ist doch auffällig. Und ihr Lieben, es ist für uns persönlich so wichtig, dass wir das ganz klar vor Augen haben. Es ist einmal wichtig aus Treue zu Jesus, aus Loyalität zu Jesus, dass wir die Bibel so sehen, wie er sie sieht. Aber mit dem Bibelverständnis Jesu werden wir auch ganz anders die Botschaft weitergeben. Mit dem Bibelverständnis Jesu werden wir ganz anders auftreten und uns nicht entschuldigen für die Bibel. Wir werden eine ganz andere Sicherheit haben, eine ganz andere Freude ausstrahlen, eine ganz andere Überzeugung haben. Und das hat zu tun mit dem Geheimnis der Vollmacht. Das hat ganz eng zu tun mit dem Geheimnis der Vollmacht, der Gewissheit des Wortes Gottes. Und da will Jesus uns hinführen. Nicht nur die, die öffentlich predigen, sondern alle Christen. Von Benjamin Franklin, Sie wissen, das war dieser amerikanische Politiker, wird berichtet, dass es ihn immer zu den Predigten von George Whitefield hingezogen haben soll. Und Benjamin Franklin war kein Christ. Er hat das eigentlich nicht geglaubt. Er hat manche interessanten Dinge gesagt, aber er war kein gläubiger Mensch. Er war kein Christ. Und einmal wurde Benjamin Franklin von einem Freund gefragt, sag mal, warum hörst du dir den Whitefield überhaupt an? Du glaubst doch kein Wort von dem, was er sagt. Und Franklin antwortete nachdenklich, das stimmt. Aber er tut es. Ich glaube kein Wort von dem, was er sagt, aber er glaubt es und das zieht mich an. Das war Vollmacht. Das war glaubwürdig. Und die Frage ist, merkt man es unserem Zeugnis an, dass wir überzeugt sind von der Wahrheit? Lasst uns auf Jesus sehen. Jesus stellt sich vollständig hinter jedes Wort der Bibel. Lasst uns auf Jesus sehen, wie er für die vollständige Erfüllung der Bibel sorgt, wie er das Alte Testament vollendet und beendet, wie er es zum Ziel bringt und zum Abschluss. Und jetzt ist in seiner Person das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Und der große Umbruch ist gekommen und Kreuz und Auferstehung stehen zu dem Zeitpunkt unmittelbar bevor. Und natürlich, weil das jetzt für die Zeitgenossen, auch für die Zeitgenossen, die an Jesus geglaubt haben, ganz schön verwirrend, dass sie gesagt haben, okay, das Alte Testament wird zum Abschluss gebracht, aber was gilt denn nun für uns? Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist und wenn Jesus das Alte Testament zum Abschluss bringt, woran sollen wir uns dann halten? Welche Gebote gelten noch für uns und welche nicht? Sollen wir die Opfer noch weiterhin bringen, wenn er doch das endgültige Opfer ist? Was wird mit dem Sabbat? Was wird aus den Speisegeboten? Was wird aus den 10 Geboten? Doch klar, diese Fragen, die keimten jetzt auf, die sprossen in die Höhe. Und darum kann Jesus hier noch nicht abbrechen. Sondern Jesus muss uns sagen, was nun gilt. Und wie wir mit dieser neuen Situation umgehen sollen. Und er allein hat ja auch die Autorität dazu, weil er erwiesenermaßen das Alte Testament erfüllt hat. Und ihr Lieben, das führt uns zum dritten und zum letzten Punkt heute Morgen. Und der steht in Vers 19. Wie sollen wir jetzt damit umgehen angesichts der Verbindlichkeit von Gottes Wort? Und da sagt uns der Herr Jesus zum Schluss, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinst genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und das ist der dritte Punkt und letzte Punkt, den wir für heute festhalten. Jesus will unseren vollständigen Gehorsam gegenüber der Bibel. Jesus will unseren vollständigen Gehorsam gegenüber der Bibel. Er spricht hier von diesen Geboten. Und das müssen wir jetzt noch klären. Was meint Jesus mit diesen Geboten? Das ist eine spannende Frage. Also wer das Neue Testament weiterliest, der sieht, Jesus meint nicht alle Einzelbestimmungen des Alten Testamentes. Das kann er definitiv nicht meinen, weil Jesus sagt, an bestimmten Stellen gilt das Alte Testament für uns im Reich Gottes in der Gemeinde nicht mehr. Zum Beispiel die Opferbestimmungen gelten nicht mehr. Wir müssen keine Tieropfer hier mehr bringen. Wir haben hier nicht Schlachtefeste, die wir begehen. Die hatten früher eine wichtige Bedeutung. Sie waren der Hinweis auf den Retter. Sie erinnerten daran, dass Schuld bereinigt werden muss. Sie zeigten, dass Gott Schuld vergeben will durch Opfer. Alles klar. Aber jetzt, wo Jesus diese Vorankündigungen der Opfer erfüllt hat, jetzt, wo Jesus als das wahre Opferlamm selbst gekommen ist, Da sind die Opfer vollendet. Und vollendet heißt, sie sind an ihr Ende gekommen. Sie müssen weiter gelehrt werden. Das heißt, wir müssen diese Bibeltexte lesen, wo über sie berichtet wird, um zu verstehen, was Jesus alles für uns getan und erfüllt hat. Aber sie müssen nicht weiter befolgt werden. Also, was sind nun diese Gebote, von denen der Herr Jesus hier in Vers 19 spricht? Es sind nicht alle alttestamentlichen Bestimmungen, sondern diese Gebote sind das Alte Testament in Jesu Interpretation und die neuen Gebote, die er dazu gibt. Das ist mit diesen Geboten gemeint. Das Alte Testament in Jesu Interpretation und die neuen Gebote, die Jesus dazu gibt. Und das macht die Sache für uns jetzt sehr klar, ihr Lieben. Also was für uns vom Alten Testament gilt, hier aus diesem dicken Wälzer, das ist nicht beliebig, sondern das wird bestimmt durch Jesus. Wir empfangen das Alte Testament immer schon im Doppelpack mit dem Neuen Testament. All inclusive. Und Jesus sagt uns, was vom Alten Testament in welcher Weise für uns gilt, die wir im Reiche Gottes jetzt leben, als seine Gemeinde, als seine Kinder. Das meint diese Gebote. Und da muss man jetzt sehr, sehr gut differenzieren. Also es gibt bestimmte Gebote, die im Reich Gottes nicht mehr gelten. Das Sabbatgebot gilt nicht mehr. Die Speisegebote gelten nicht mehr. Die Opferbestimmungen gelten nicht mehr. Also das sind Gebote, die hatten ihre Zeit. Da waren sie richtig, aber jetzt gelten sie nicht mehr. So, dann gibt es bestimmte Gebote aus dem Alten Testament, die für die Gemeinde und für das Reich Gottes unverändert weiter gelten. Zum Beispiel das Doppelgebot der Liebe. Oder 9 der 10 Gebote, die werden im Neuen Testament wiederholt, bis auf das Sabbatgebot. Die gelten unverändert weiter. Also es gibt Gebote, die gelten nicht mehr. Es gibt Gebote, die gelten unverändert weiter. Und dann gibt es noch mindestens eine dritte Kategorie. Das sind Gebote des Alten Testaments, die im Reich Gottes, die in der Gemeinde aufgenommen und zugespitzt werden. Das kann man auch in der Bergpredigt studieren. Zum Beispiel, ein Paradebeispiel ist das Scheidungsverbot. Im Alten Testament war Scheidung noch aus verschiedenen Gründen möglich, damals. Und Jesus macht deutlich, im Neuen Testament, im Reich Gottes, gilt wieder die ursprüngliche Schöpfungsordnung. Das heißt, da ist Scheidung nur in ganz, ganz, ganz eng begrenzten Ausnahmefällen erlaubt. Und die Ehe gilt im Reich Gottes gemäß der ursprünglichen Schöpfungsordnung vor Gott so lange, bis einer der beiden Ehepartner gestorben ist. Bis dass der Tod euch scheide. Das heißt also, es gibt Gebote, die nicht mehr gelten, es gibt Gebote, die unverändert gelten und es gibt Gebote, die sogar von Jesus zugespitzt und weitergeführt werden im Neuen Testament. Das sind diese Gebote. Das ist das Alte Testament, ich sage es nochmal, in seiner verbindlichen Auslegung durch Jesus, das Alte Testament in seiner Zuspitzung durch Jesus, das Alte Testament in seiner Überbietung durch Jesus. Und wir empfangen, ich sage es noch einmal, diese beiden, Altes und Neues Testament, wirklich als Doppelband aus der Hand Jesu in seiner letztgültigen Interpretation. Und wir müssen sagen, dort, wo Jesus eine Zuspitzung vornimmt, wo Jesus eine Kritik an einer früheren Regelung übt, nein, da ist das nie eine Kritik, das ist völlig falsch, wäre völlig falsch formuliert, sondern da sagt Jesus immer, damals war es richtig. Aber bedingt durch die neue Situation, bedingt durch das Reich Gottes, gilt jetzt etwas anderes. Aber das ist niemals eine Kritik an dem, wie Gott es früher geregelt hat. Sondern wenn jetzt etwas anderes gilt, dann liegt das daran, dass jetzt die Situation sich verändert hat. Und man kann das so vergleichen, früher, als es noch kein Internet gab, wenn man es eilig hatte, sagt man, schreib ein Telegramm. Ne? Die Älteren unter uns können sich noch daran erinnern, was ein Telegramm ist. Heute sagt man, schreib eine SMS oder schick eine Mail. Aber das ist nicht eine Kritik daran, dass man früher Telegramme geschrieben hat. Sondern es liegt einfach daran, dass sich die Zeit jetzt geändert hat, dass andere Bedingungen herrschen. Und deswegen gilt, wo früher Telegramme geschrieben worden, jetzt E-Mail oder SMS. Und insofern hat es Jesus auch gemacht. Er hat gesagt, es ist eine neue Zeit angebrochen. Es ist eine heilsgeschichtliche Wende eingetreten. Und deshalb, ihr Lieben, gelten jetzt an manchen Stellen neue Bedingungen. Aber das ist niemals Denken wir an den ersten Punkt. Das ist niemals auch nur der Hauch einer Kritik an dem, was Gott im Alten Testament gesagt und angeordnet hat. Und jetzt kommen wir zum Schluss der großen Frage, darf Jesus das und warum darf er das? Woher hat er die Vollmacht? Nun, Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. Er ist die letztgültige Ausrichtung, auf die alles zuläuft. Darum hat er die Schlüssel für die Interpretation. Und er hat das Recht, das Alte Testament letztgültig auszulegen. Er hat die Vollmacht, über das Alte Testament hinauszugehen. Nur Jesus hat dieses Recht, nur Jesus hat diese Vollmacht. Warum? Weil Jesus nicht nur für Gott spricht. Weil Jesus nicht nur im Auftrag Gottes spricht, wie die Propheten, sondern weil Jesus als Gott spricht, weil Jesus Gottes eigener Sohn ist, weil in Jesus der, der die Offenbarung gegeben hat, selber zu uns kommt. Und ihr Lieben, mit dieser unvergleichlichen Autorität, niemals hat ein Mensch ähnliche Autorität besessen auf dieser Erde wie Jesus. Mit dieser Autorität bindet Jesus uns nun an diese Gebote, wie es hier steht. An seine Auslegung des Alten Testaments, an seine Bergpredigt, an alles, was er uns durch seine Apostel ausrichten lässt. Und die Frage an uns persönlich ist am Ende, lasse ich mich binden. Jesus will unseren vollständigen Gehorsam, ihr Lieben. Das heißt nicht, Jesus will unseren vollkommenen Gehorsam. Er weiß, dass wir Sünde sind. Er wollte schon unseren vollkommenen Gehorsam. Aber er weiß, dass keiner von uns das schafft. Dass wir alle immer wieder neu, ständig Vergebung unserer Schuld brauchen. Aber Jesus will unseren völligen Gehorsam. Jesus will unseren vollständigen Gehorsam. Jesus will, dass ich bereit bin, alles, was er als seinen Willen offenbart, auch zu akzeptieren. Jesus will, dass ich sage, Herr, ich möchte alles tun. Ich möchte treu sein. Ich möchte keines dieser Worte, die du gibst, und keines auch dieser Gebote, die du uns aufträgst, vernachlässigen. Ich will dir ganz gehorchen. Und das ist eben die Frage, die Jesus uns hier stellt. Willst du das? Willst du dich an seine Gebote binden lassen? Willst du Jesus aufs Wort gehorchen? Willst du Jesus bis ins Detail gehorchen? Willst du vor deinen Entscheidungen das Wort Jesu und seine Gebote befragen und dann danach handeln? Willst du das auch tun, wenn dein Verstand und die gesellschaftliche Situation dagegen stehen? Wer darf in deinem Leben und wer darf in meinem Leben die letzte Entscheidung treffen? Jesus weiß, wie leicht wir abgelenkt werden. Und darum lässt er uns zum Schluss noch hier ein Warnsignal aufleuchten. Und nochmal, er warnt uns nicht vor unserer Schwachheit. Da können wir immer wieder mit unseren leeren Händen kommen. Unsere Schwachheit, ich sage es nochmal, ist nicht das Problem, sondern er warnt uns davor, dass wir bewusst mit seinen Geboten spielen. Und deswegen, ja, formuliert er das hier quasi als ein Warnsignal in Vers 19, weil er die Gefahr sehr deutlich sieht, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt. Der wird der Kleinste genannt werden im Himmelreich. Das heißt, man kann Bürger des Himmelsreichs sein, man kann echter, lebendiger Christ sein und trotzdem an bestimmten Punkten Jesus ungehorsam. Es geht ja hier um die Leute im Himmelreich. Und das müssen keine großen Punkte sein. Jesus sagt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst. Auch kleine Einzelheiten können große Wirkung haben, ihr Lieben. Das müssen keine großen Sünden sein. Es geht Jesus hier um unsere Herzenshaltung, ob wir ganz gehorsam sein wollen oder nicht, bis in die kleinen Dinge hinein. Wer nur eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und anderen sagt, ach, ist nicht so schlimm, und das noch lehrt, ne? Du musst das auch nicht machen. Manche halten das für eine kleine Frage, ob in einer Gemeinde Frauen leiten und predigen dürfen oder nicht. Die Bibel redet sehr deutlich davon, dass Gott das nicht will. Manche sagen auch so ein kleines Gebot, was können wir heute unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen freier verhandeln? Jesus sagt, wer nur eins von diesen kleinsten Geboten auflöst. Oder wir denken vielleicht, naja, mal gelogen ist nicht so schlimm. Oder mal böse hinterm Rücken geredet, na gut, sollte schon nicht sein, aber ist nicht so schlimm. Oder mal unserem Egoismus ein bisschen die Zügel schießen lassen, ist nicht so schlimm. Fragen wir uns, was sind die kleinsten Gebote, mit denen wir manchmal spielen? Wo wir nicht mehr nach dem Willen Gottes fragen, wo wir uns die eine oder andere Sünde einfach mal so leisten. Ist ja nur ein kleines Gebot. Jesus sagt, nimm das ernst. Und nicht, weil Jesus ein Erbsenzähler wäre, nicht, weil Jesus kleinlich wäre, sondern weil es ihm um unsere ganze Herzenseinstellung geht. Darum geht es ihm. Und darum warnt er. Was kann passieren? Jesus sagt nicht, wer das kleinste Gebot auflöst und dann andere da auch noch mit reinzieht, der wird seine Rettung verlieren. Aber Jesus sagt, er wird die Konsequenzen tragen. Er wird jetzt für Gott weniger brauchbar sein und auch in der Ewigkeit wird sein Ungehorsam Folgen haben. Wir wissen nicht genau, wie das aussehen wird. Wir würden immer sagen, Hauptsache im Himmel dabei. Das stimmt ja auch. Aber Jesus sagt, es wird Folgen haben. Er wird der Kleinste genannt werden im Himmelreich. So wichtig ist es Jesus, dass wir zu seinem Wort stehen. Und vielleicht können wir jetzt auch besser verstehen, was Johannes in 2. Johannes 8 meint, wenn er sagt, seht euch vor, dass ihr nichts verliert, sondern vollen Lohn empfangt. Seht euch vor, dass ihr nichts verliert, sondern vollen Lohn empfangt. Spielt nicht mit dem Wort Gottes. Spielt nicht mit diesen kleinsten Geboten. Gönnt euch nicht die eine oder andere Sünde ganz bewusst. Und verleitet schon gar nicht andere dazu. Lehrt das nicht. Ihr lehrt das, wenn ihr sagt, ach, man muss nicht so eng sein. Ihr lehrt das, wenn ihr Jesus gegen sein Wort ausspielt. Jesus macht das sehr deutlich. Manche haben das missverstanden, das muss ich hier auch noch sagen, im Sinne von menschlicher Beckmesserei oder im Sinne menschlicher Engstirnigkeit. So als sei Jesus ein Oberschiedsrichter und kleinlicher Erbsenzähler. Das stimmt nicht, das ist er nicht. Und jeder, der Jesus in den Evangelien studiert, wird ganz klar sehen, dass er das nie und nimmer ist. Jesus niemals ein beckmesserischer Erbsenzähler. Und dann haben sie ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Tradition mit dem Willen von Jesus gleichgesetzt und haben damit Druck ausgeübt und gesagt, wenn du eines dieser kleinsten Gebote nicht hältst. Aber sie haben das nicht nachgewiesen aus dem Wort Gottes, sondern sie haben ihre Gebote als Jesu Gebote ausgegeben und damit Druck gemacht. So ist es nicht gemeint. Sondern Jesus sagt, diese Gebote, das sind die, die wir aus seinem Wort empfangen. Er hat das letzte und endgültige Interpretationsrecht. Und deswegen geht es darum, dass wir ihn so gut wie möglich verstehen. Und wisst ihr, deswegen ist es auch gut, dass wir gute Kenntnis von Gottes Wort haben. Denn das ist auch eine Voraussetzung für Gehorsam. Ich kann nur das tun, was ich erkannt habe. Und deswegen ist es für eine Gemeinde lebenswichtig, dass wir regelmäßig systematisch im Wort Gottes studieren. Wie wollen wir sonst gehorsam sein in diesen kleinsten Dingen, wenn wir nicht wirklich detaillierte Kenntnis von Gottes Willen erlangen? Durch ein gründliches Studium in der Heiligen Schrift. Jesus spornt uns hier dazu an, aber er warnt nicht nur, sondern er wirbt auch. Jesus zeigt nicht nur die negativen Folgen des Ungehorsams, sondern Jesus, ja, ich könnte fast sagen, er lockt uns hier auch zum Gehorsam am Ende, wenn er sagt, Leute, seid gehorsam, befolgt das, lehrt auch andere, denn er sagt, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Willst du groß genannt werden im Reich der Himmel? Das heißt nicht, dass du dir den Himmel verdienen kannst. Den Himmel kriegen wir geschenkt, wenn wir mit unseren leeren Händen als die geistlich Armen zu Jesus kommen. Hier am Ende von Vers 19, ich sage das nochmal, geht es nicht darum, wie du in den Himmel reinkommst, sondern es geht darum, welche Stellung du dort mal einnehmen wirst. Und es geht darum, wie fruchtbar dein Dienst schon hier auf der Erde sein wird. Und deswegen sagt Jesus, du nimm das ernst. Das kleinste Gebot, es geht nicht um, ich sage es noch ein letztes Mal, um kleinliche Gesetzlichkeit, sondern es geht um unser Herz, dass es ganz bei Jesus ist. Und dass wir sagen, Jesus, wir wollen alles. Wir wollen alles, was du ernst meinst, auch ernst nehmen. Und wir wollen dir treu sein in den großen Dingen und in den kleinen Dingen genauso. Und möge Gott das uns auch schenken als Einzelne. Möge Gott uns das schenken in unseren Familien. Möge Gott uns das schenken hier als ganze Gemeinde, dass wir immer treuer werden. Ihm treuer und dann auch einander treuer. Und diese Treue zum Herrn hat auch etwas zu tun eben mit der Treue in den kleinen Dingen, in den Einzelheiten, in diesem alltäglichen, manchmal so mühevollen Miteinander. Möge der uns das schenken. Und lasst uns nie vergessen, Gehorsam hat etwas mit Vertrauen zu tun. Gehorsam hat was mit Vertrauen zu tun. Wenn Jesus uns zum Gehorchen einlädt, dann heißt das, vertraue meinen Geboten. Vertraue mir, dass ich es gut mit dir meine. Jesus hat mal gesagt in Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Nicht wer vor mir Angst hat oder wer ein zwanghafter Erbsenzähler ist, wird mein Wort halten. Sondern wer mich liebt. Du, es geht um Vertrauen zu Jesus. Und Gehorsam bedeutet nicht, dass ich aus Pflichtgefühl einen kalten Katalog abhake. Das geht sowieso nicht. Das machst du vielleicht mal 3 Wochen und dann bist du erschöpft. Das hält niemals durch. Sondern Gehorsam bedeutet, dass ich aus Liebe zu Jesus jedes seiner Worte ernst nehme. Und dass ich versuche, es zu tun. Und dass ich versuche, es auch anderen lieb zu machen und auch andere zu lehren. Du, Gehorsam ist Vertrauenssache. Und Jesus sagt dir hier, du kannst dich darauf verlassen, was ich dir sage, das ist wahr. Und das ist gut für dich. Und wenn du meine Weisung annimmst für dich persönlich, dann wird dein Leben immer erfüllter werden. Und wenn du meine Gebote verbindlich an andere weitergibst, dann wirst du ihnen damit niemals schaden. Auch wenn meine Gebote dir vielleicht manchmal fremd vorkommen oder zu hart vorkommen oder unpraktisch vorkommen. Aber sie sind wahr und sie sind gut. Und wenn du dich daran hältst und wenn du das weitergibst, dann wirst du auch für andere zum Segen werden. Denn bedenke, es ist mein Gebot, sagt Gott, und nicht dein Gebot. Und darum trage ich die letzte Verantwortung, sagt Gott, und nicht du. Also, wir können uns darauf verlassen, ihr Lieben, dass in diesem Buch Gott selbst zu uns redet. Und wir können uns darauf verlassen, dass jedes Wort wahr ist und gilt. Und darum müssen wir auch keine Angst davor haben, das will ich am Schluss noch mal ganz deutlich sagen, dass uns dieses Wort irgendwie überfordern könnte. Weil Jesus uns nicht aus der Ferne zuschaut, wie wir uns hier mehr schlecht als recht durchschlagen, sondern weil Jesus wirklich jeden Tag da ist und weil er uns trägt. Und deswegen sagt er ja am Ende des Matthäus-Evangeliums, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist ja da, er trägt uns. Und weil das stimmt, darum können wir auch getrost beherzigen, was unmittelbar davor steht, bevor Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Was sagt der Herr da? Macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Herr Jesus, schenke uns echtes Vertrauen zu deinem Wort. Hab Dank, dass wir alles, was sich über die Jahrhunderte durch die Offenbarung, die der Vater im Himmel gegeben hat, angesammelt hat im Alten Testament, dass wir von dir die letztgültige und verbindliche Deutung dessen bekommen, Herr. Und dass wir von dir da rangeführt werden und dass du uns sagst, was du willst. Und dass du uns zeigst, was richtig ist. Und dass du uns so wirklich festen Boden unter die Füße gibst. Und bitte hilf uns, dir treu zu sein, auch in den kleinen Dingen. Und zeige uns, wo sich vielleicht Mechanismen in unser Leben, in unser Denken, in unser Entscheiden eingeschlichen haben, indem wir die kleinen Dinge nicht mehr ernst nehmen. Herr, richte unser ganzes Herz immer ungeteilter zu dir hin. Und bitte, bitte, hilf uns an jedem neuen Tag. Amen.